So, zum letzten Vortrag begrüßen wir den Ralf Angenent hier und er wird uns was über SE, Linux und Sicherheitssachen damit erzählen.
Gut, Ralf Angenent, dann brauche ich gar nicht so zum Brüllen, ist ja auch ganz nett. Ich bin vom CentOS-Projekt und eine der Sachen, die in CentOS 5 letztes Jahr diesmal benutzbar eingeführt worden sind, ist SE Linux. Wer von euch nutzt SE Linux? Tatsächlich nicht ausgeschaltet? Angeschaltet? Hm? Okay. Also ich kann auch jeden verstehen, der es irgendwie vor CentOS 5 oder Fedora Core 4, 5 ausgeschaltet hatte, weil es war wirklich ziemlich schwierig zu nutzen. Nur seit Fedora Core 6 ungefähr, Fedora Core 5 und CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 ist es nutzbar. Das sind, soweit ich weiß, momentan die einzigen Systeme, die vorkonfiguriert mit SE Linux ausgeliefert werden. Falls jemand noch andere Systeme kennt, nachrüsten kann man es in vielen Systemen, aber deshalb bei Installation schon ausgeliefert wird und auch eingeschaltet ist, scheint es dieses einzige zu sein. Und das, was ich heute hier erzähle zu dem Thema, gilt so sowohl für CentOS 5 als auch für Red Hat Enterprise Linux 5 und wenn ich ein bisschen was über Kinken erzähle, die da drin sind, Fedora Core 8 hat die wahrscheinlich schon ausgebügelt, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten beiden Versionen. Fedora 9 wird dann noch ein bisschen besser. Gut. Ich gebe einen kurzen Überblick über das alte Security-Modell, was wir unter Unix haben. Dann zeige ich, was so in CentOS 5 irgendwie für SE Linux vorhanden ist. Dann erzähle ich ein bisschen über SE Linux Policies, über Booleans und über SE Linux Module. Erzähle ein bisschen was zu Tools, die da sind, um mit SE Linux zu interagieren. Und zum Schluss gucken wir uns die ganzen Tools mal an und erstellen für einen kleinen Beam ein Policy-Modul und laden das auch in den Kern. Einfach um zu zeigen, wie leicht es stellenweise tatsächlich ist, seine eigenen Sachen anzuwenden oder eigene kleine Sachen unter SE Linux laufen zu lassen. Was hatten wir schon immer? Wir hatten das ganz klassische Modell, wir haben irgendwie einen Besitzer einer Datei, es gibt eine Gruppe und es gibt die anderen. Und ich kann jetzt diesen drei Gruppen jeweils Lese-, Schreib- und Ausführrechte geben. Das ist ein ziemlich einfaches Modell. Es ist sehr, sehr leicht erklärbar. Das heißt, also man kann auch Anfängern ziemlich leicht erklären, dass man eventuell nicht allen Leuten alle Rechte auf alle Dateien geben sollte. Wenn man so ein bisschen seine Dateien für sich behalten möchte. Das ist sehr, sehr simpel. Also keep it simple und stupid reicht hier, ist wahrscheinlich hier sehr passend. Es hat allerdings 1, 2, 3, 4 ganz viele Probleme. Und das Größte davon ist, es ist viel, viel, viel zu einfach für komplexe Umgebungen. Kleines Beispiel, also Linux-User haben es da ziemlich gut. Der Kernel seit 2.6 erlaubt es halt, jedem Nutzer in bis zu 65.000 Gruppen zu sein. So viele Gruppen muss, glaube ich, kein Mensch sein, aber es ist halt jetzt auf diese Zahl erhöht worden. Kernel 2.4, wer das noch nutzt, begrenzt die Anzahl von Nutzern, von Gruppen, die jeder Nutzer haben darf, auf 32 Gruppen. Das ist dann schon etwas weniger. Aber wenn jetzt NFS ins Spiel kommt, haben wir 16 Gruppen und dann haben wir ein großes Problem. Angenommen, wir haben eine Firma, in der es 20 Abteilungen gibt, so ein kleiner Mittelständler oder etwas größerer Mittelständler vielleicht, in der es 20 Abteilungen gibt. Und die haben einen großen Storage-Bereich. In diesem Storage-Bereich hat jede Abteilung, ist in ihrer eigenen Gruppe drin, lässt sich in dem Modell ja wunderbar abbilden. Jede Abteilung kriegt ihren eigenen Gruppennamen. Und jede Abteilung darf nur in dem Bereich schreiben und lesen, der für sie vorgesehen ist. Jetzt haben wir aber das Management und wir haben eine ISO 9001-zertifizierte Firma. Das heißt, da gibt es so ein QA-Team und die müssen überall lesen dürfen und überall schreiben dürfen. Das lässt sich mit 16 Gruppen tatsächlich nicht mehr abbilden. Schon die 20 Abteilungen lassen sich mit 16, die 20 Abteilungen lassen sich ganz gut abbilden, weil es sind ja immer nur wenige, jeder Nutzer ist in wenigen Gruppen drin, aber sobald halt Management oder QA oder irgendwie die Finanzleute überall lesen und schreiben dürfen, haben wir ein Problem. Oder ein zweites Problem. Dann das Verzeichnis war www.html, das gehört dem Benutzer Apache, das ist auch ganz gut so, dass ihm das gehört. Wir haben eine Gruppe Content, die soll lesen und schreiben dürfen, weil sie halt die Webseiten dort updatet. Und wir haben eine Gruppe Backup, die soll nur lesen. Es ist mit dem alten Modell gar nicht abbildbar. Das geht überhaupt nicht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich gebe jetzt den anderen Leserechte, dann ist die Gruppe Backup zufrieden, aber dann ist das Management wahrscheinlich unzufrieden, weil zu viele Leute lesen dürfen. Also es ist definitiv mit dem Modell, was wir hatten, nicht abbildbar. Aber moderne Dateisysteme kennen sowas wie Extended Attributes. Das heißt, ich kann zu jeder Datei im Dateisystem noch ein paar Metadaten verankern. Ich kann zum Beispiel reinschreiben, wer ist der Autor. Klar kann jeder sehen, mein Username steht vorne dran. Kann man davon ausgehen, dass ich der Autor bin. Und man kann auch reingucken, davon ausgehen, dass ich der Autor bin. Aber mit ACL ist das ein bisschen sauberer lösen. Da kann ich tatsächlich einen kompletten Namen reinschreiben. Ich kann eine Versionsnummer reinschreiben und. Das ist ganz nett, wenn man das mal angeguckt hat. Beagle zum Beispiel, dieses Suchtool unter Gnomi, nutzt auch Extended Attributes, um halt zu markieren, diese Dateien habe ich alle schon gesehen und wann habe ich das letzte Mal gesehen. Und warum soll man nicht auch sowas wie Access Control Lists, also Zugriffslisten in solchen Extended Attributes speichern? Das hat man auch gemacht. Das heißt, ich kann jetzt jedem Verzeichnis, jeder Datei noch zusätzliche User mitgeben und Rechte für diese User. Und das ist sogar sehr, sehr fein. Das heißt, ich kann sagen, der User Johannes darf dort irgendwie lesen und schreiben. Irgendein anderer User darf lesen, schreiben, ausführen. Und das Problem, was wir gerade hatten, dass wir eine Gruppe Content hatten und eine Gruppe Backup hatten, von denen die eine schreiben soll und lesen soll und die andere nur lesen soll, ist damit auch gelöst, weil ich sage einfach, ich gebe einfach das Verzeichnis der Gruppe Backup, die darf lesen und schreiben und schreibe in die External Attributes als ACL rein und die Gruppe Content darf hier auch lesen. Und das hilft uns beim Modellieren von komplexen Setups ziemlich und netterweise löst halt das Problem der Listenfolie. Aber, also hier entscheidet immer noch der User normalerweise mit einigen Einschränkungen. Ich darf meine Dateien keinem anderen User geben, aber der User entscheidet im alten System immer noch, wer Zugriff auf seine Daten hat. Wird eingeschränkt. Neu SE Linux sieht das ein bisschen anders. Jede Datei im Dateisystem wird mit einem Kontext gekennzeichnet und der User muss jetzt nicht nur Zugriff auf die Datei haben, den braucht er immer noch. Also wenn er die Datei im Dateisystem schon nicht lesen darf, dann brauche ich ja kein SE Linux, das ist völlig wurscht. Aber der User benötigt genauso Zugriff auf diesen Kontext, in dem die Datei abgelegt ist, um die Datei verändern zu können oder überhaupt lesen zu können. Das ist ganz praktisch. Ich habe zum Beispiel irgendwo auf dem Apache-Web-Server hat mir irgendjemand ein CGI programmiert. Also der kann das und es stellt sich raus, er konnte das doch nicht so wahnsinnig toll und da ist ein Loch im CGI-Skript drin. Und er kompromittiert meinen Apache-Prozess. Jetzt hätte ich das Problem im normalen Setup, dass durch diese Kompromittierung darf der User, der es gemacht hat, überall dort lesen, wo andere oder wo der User Apache Leserechte hat zu lesen oder schlimmer noch, wo andere oder Apache Lese- und Schreibrechte haben, auch zu schreiben. Das geht mit SE Linux nicht mehr, weil Apache nur in Verzeichnissen schreiben darf, die zu seinem Kontext gehören, zu seinem Sicherheitskontext gehören. Das heißt also, hier habe ich tatsächlich, auf normalen Systemen habe ich den Apache damit unter www.html halbwegs eingesperrt. Er kommt da nicht raus, also er kann woanders nicht lesen und woanders auch nicht schreiben. Lässt sich mit dem klassischen Modell so auch nicht abbilden. Was man dazu sagen muss, es sind nicht nur Dateien, die ich so festlegen kann, sondern es sind auch Netzwerkports, da kommt man gleich nochmal zu. Ich kann das auch dem Apache einfach verbieten, sich an bestimmte Netzwerkports zu binden oder noch einfacher, ich habe eine Whitelist und sagt der Apache, wenn ich ihn hier starte, darf ich auf die Ports binden, sehen wir gleich noch was zu. Wir haben ebenfalls ein Role-Based Access Control System in SE Linux, da sage ich jetzt nichts drüber, das ist auch in CentOS 5, naja, es ist da, man kann es auch nutzen, es ist aber. Das dauert noch was, ich würde sagen, Red Hat 6, CentOS 6. In Fedora 8 ist es schon besser nutzbar. Da haben wir halt Zugriffe auf Objekte, die werden einfach an Rollen vergeben. Dann habe ich zum Beispiel eine Rolle Management, ich habe eine Rolle QA, ich habe eine Rolle Finanzleute und anhand dieser Rollen kann ich dann halt so mein Speicherkonzept modellieren. Also ich kann meinen Betrieb auf das, wie ich Sachen speichere, abbilden oder umgekehrt, das wäre jetzt SAP, ich kann die Sachen, wie ich sie speichere, auf meinen Betrieb abbilden, das ist so das, was in der SE Linux geht. Wir haben weiterhin Multilevel Security, das sollte jedem bekannt sein, wenn man irgendwie amerikanische Serien gesehen hat, die mit dem Militär zu tun hatten. Dann gibt es diese tollen Dokumente, die halt secret sind und dann hat irgendjemand ein Dokument bekommen, das ist übrigens top secret, was er eigentlich gar nicht sehen dürfte. Ich kann halt Dokumente klassifizieren, also unclassified, confidential, secret, top secret, und ich kann den Subjekten, steht hier, das sind die Nutzer, Objekte sind die Dateien im Dateisystem, und ich kann den Subjekten und den Nutzern Freigabekriterien geben. Das heißt, ich gebe irgendeiner bestimmten Gruppe, sage ich, ihr dürft alles lesen, was top secret ist. anderen sage ich, ihr dürft alles lesen, was Secret ist, und das geht dann runter. Also Top Secret darf normalerweise auch Secret Sachen lesen, und Unconfidential Sachen darf jeder lesen. Wird, wenn glaube ich die wenigsten haben, in ihrem Setup werde ich auch nicht weiter was zu erzählen, lässt sich aber auf mehreren Webseiten nachlesen. Und wie funktioniert's? Ich nehme erstmal einen Schluck Wasser, könnt ihr euch eine Grafik angucken. Wir haben auf der linken Seite den User, den Prozess, der versucht irgendwas zu lesen, und auf der rechten Seite haben wir das Objekt, was er versucht zu lesen. Also wird dieser Versuch zu lesen vom SE Linux Security Server abgefangen. So eigentlich wieder vom Policy Server abgefangen. Dieser hat einen großen Cache, in dem guckt er nach, darf dieses Subjekt oder darf dieser Prozess auf dieses Objekt zugreifen. Lässt sich das im Cache nicht feststellen, dann kommt der SE Linux Security Server ins Spiel, der guckt in der Datenbank nach, ob da vielleicht gerade was ganz Neues ausgelöst wird, was nicht im Cache drin ist. Und wenn dann gesagt wird, okay, es ist erlaubt, dann darf dieses Objekt gelesen werden. Wenn sowohl der Policy Server als auch der Security Server sagen, nö, ist nicht, ich finde da keine Regel für, also gehe ich mal von aus, das darf nicht passieren, dann wird ein AVC, das steht für Access Vector Cache, der Cache, von dem ich gerade erzählt habe, denied hingeschrieben. Und diese Denied-Meldung kann ich mir hinterher angucken als Systemadministrator, um zu gucken, wer versucht hat, in welchem Kontext auf was zuzugreifen. Brauchen wir hinterher auch noch, um unsere eigene Policy zu modellieren. Und wie funktioniert das wirklich? Wir haben drei verschiedene Betriebsmodi. Einmal Enforcing. Das ist so das, was man eigentlich haben möchte, weil dann werden die ganzen Regeln, die ich habe, auch angewandt und die ganzen Verbote mitgelockt. Wir haben Permissive. Permissive verhält sich genauso wie Enforcing, außer dass die Regeln nicht angewandt werden. Sprich, das Programm läuft durch, es wird über jede Verweigerung mitgeschrieben. Das heißt, ich kann das ganz gut zum Debuggen von eigenen Regeln nutzen. Und wir haben Disabled. Disabled geht tatsächlich so weit, dass auch im Kernel keinerlei Hooks mehr vorhanden sind. Das heißt, man kann auch keine Programme mehr benutzen oder keine Optionen mehr benutzen von Programmen, die SE Linux brauchen. SE Linux existiert in diesem Moment für das System nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das, wo die meisten Leute irgendwie ihre Retet 4 CentOS 4 Kisten oder ihre Fedora Core 4 Kisten draufstehen haben. Oder Fedora Core 2 damals. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo es richtig fehlgeschlagen ist. Dann haben wir zwei verschiedene Policies. Wir haben eine Strict Policy, wo ich niemanden kenne, der sich tatsächlich im realen Leben anwendet, weil da ist wirklich sehr, sehr viel verboten. Also in der Strict Policy kann ich auch dem User Root verbieten, SE Linux Policies neu zu laden oder neu zu bauen. Dann gibt es zum Beispiel irgendwo eine Rolle, die heißt dann SE Linux, und der ist der Einzige, der muss mit Root nicht zusammenhängen, kann jemand ganz anders sein, und der ist dann zum Beispiel der Einzige irgendwie, der da was ändern darf. Also ich kann Root quasi auch Rechte entziehen in der Strict Policy, dass ich sage, okay, du bist ja Administrator, aber die Home-Verzeichnisse der User gehen nicht einen Scheißdreck an. Also kann ich Root verbieten, in die Home-Directory reinzugehen. Also die Red Hat-Leute, Fedora-Leute arbeiten da dran. Fedora Core 9 wird schon ein bisschen was in die Richtung haben. Die vermischen gerade die zweite Policy, die Targeted Policy, mit der Strict Policy. Die Targeted Policy ist das, hoppala, da wollte ich noch gar nicht hin. Da waren wir schon. Target ist das, was voreingestellt wird. Es gibt einen Set von Applikationen, die von SE Linux überwacht werden. Und alle anderen Applikationen werden es nicht. Es sind unter CentOS 5 momentan, der Apache Web Server ist es, Bind ist es auf jeden Fall, der NTP, der Network Time Beam, der VLSTP ist es, Samba ist es, Postfix in Grenzen, es sind so ein paar, Sendmail ist es. Also die Liste wird auch länger von Update zu Update. Das wird gerade ein bisschen windig. Target ist das, was voreingestellt ist. Strict, wie gesagt, kenne ich keinen, der es fährt, weil das ist wirklich... Kann man vielleicht auf Servern machen, die wirklich nur eine Sache machen, also auf dem Webserver, der wirklich nichts anderes als Webseiten ausliefert. Da kann man es mal versuchen, denke ich mal. Momentan sehe ich keine vernünftige Möglichkeit, das auf einem etwas größeren Kisten zu fahren. Welche Tools haben wir? Also wir gucken uns das alles danach nochmal an, live im System. Wir haben SetEnforce, GetEnforce, damit kann ich, also GetEnforce erzählt mir, in welchem Modus das System sich gerade befindet. Mit SetEnforce kann ich umschalten zwischen Enforcing und Permissive. Ist halt, wie gesagt, für Debugging sehr, sehr gut. Sollte gut aufpassen, man sollte, wenn man neue Regeln erstellt, das auf Testsystemen machen. Weil wenn ich das System auf Permissive setze, dann heißt das natürlich, dass kein Prozess mehr von SE Linux überwacht wird. Man kann aber Regeln sehr gut auf anderen Systemen erstellen und dann einfach dieses Modul übertragen und auf dem anderen System kompilieren. Das geht. Das geht auch mit Enforcing Mode. Wir haben, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, CHCon und RestoreCon. Das ist CHCon so ähnlich wie Change Owner, Change Mod. Damit kann ich Security, also SE-Kontexte von Dateien verändern. Mit Restore kann ich in verschiedenen Datenbanken nachgucken, unter anderem RPM-Paketen, wie die Berechtigungen für eine Datei eigentlich aussehen sollten und sich wieder zurückziehen auf das, wie sie sein sollten, wenn sie geändert worden sind. SE-Module, SE-Manage helfen mir dabei, mit SE-Modulen zu arbeiten. Fixfiles macht das gleiche wie RestoreCon gerade, wo es für das ganze Dateisystem, wenn ich es möchte. Was man machen sollte, wenn man halt größere Änderungen an der Policy gemacht hat und dafür das System längere Zeit in Permissive Mode war, kann es sein, dass Daten, dass Dateien angelegt werden, die gar keinen Security-Kontext haben. Und wenn ich vergesse, das Dateisystem komplett zu relabeln, dann kann es passieren, dass das System überhaupt nicht mehr bootet. Braucht man selten, aber kann schon mal passieren. Und wir haben System Config SE Linux, das ist ein wunderschönes grafisches Tool, was mir halt erlaubt, das Ganze auch mal in Net anzugucken. Das gucken wir uns einfach ein bisschen näher an. Es gibt ein paar normale Systemtools, die Erweiterungen bekommen haben. Die Erweiterung ist immer minus groß Z. Minus groß Z zeigt mir immer das an, was das Tool über den Security-Kontext weiß. Also PS minus Z zeigt mir zum Beispiel an, in welchem Kontext ein Prozess läuft. LS minus Z zeigt mir an, welche Kontexte auf einer Datei drauflegen. ID zeigt mir an, welchen Kontext ich mich gerade befinde oder der User, den ich angebe und so weiter. Auch da gucken wir gleich mal rein. Gut, wir haben das Beispiel, der HTTPD darf nur in www.html lesen. Das ist das, was voreingestellt ist. Der Apache-Daemon läuft unter der Targeted Policy und darf, Entschuldigung, tut mir leid, lass mich raus, klasse. bloß haben die meisten Leute ihre Warverzeichnisse nicht so groß, also die Webseiten, wenn ich wirklich Webseiten ausliefern möchte, habe ich die meistens woanders liegen. Ich habe zum Beispiel Data auf den Festplatten drauf, weil da ist ganz viel Platz drauf, das ist die größte Partition, die ich habe und da möchte ich meine Daten drin haben. Wenn ich jetzt mit dem Change Context kann ich sagen, nimm dieses Verzeichnis da oben als Referenz und ändere alles, was unter dem Verzeichnis runterliegt, was ich als zweites angebe, damit es den gleichen Sicherheitskontext bekommt. Das ist jetzt so ein Hotfix, das läuft im laufenden Betrieb, das kann ich eben machen und ab sofort kann der Apache dort Daten lesen. Man sollte das allerdings hinterher, auch das kann ich euch mal sagen, man sollte das allerdings hinterher aufnehmen in seinem Policy, weil wenn man mal rebooten muss oder wenn mal irgendwas passiert, dann ist man, oder wenn man ein Relabel machen muss, dann ist man die Informationen wieder los und dann muss man aber von vorne anfangen. Aber es geht halt, so kann ich es, wenn ich es wirklich jetzt schnell brauche, kann ich es im laufenden Betrieb so ändern, dass der Apache sofort lesen darf. Es scheint wichtig zu sein, aber ich mach's mal eben leise. So. Booleans sind eine recht pfiffige Möglichkeit, mit der Policy zu interagieren. Dazu muss ich keine Policy neu bauen, ich muss mir keine neuen Regeln überlegen, ich muss kein eigenes Modul schreiben, sondern sind einfach An-Ausschalter im System. Als Beispiel, es ist oft so, dass auf Rechnern, auf denen mehrere Nutzer sind, haben die Nutzer halt ihren Home-Verzeichnissen, haben den Public HTML liegen und der Apache liefert das aus, wenn ich halt an den Hostnamen hinten tilde Username angebe, dann werden Dateien auf diesem Public HTML ausgeliefert. Es kann ja sein, dass das Management sagt, okay, haben wir früher mal erlaubt, wollen wir nicht mehr erlauben. Und dann kann ich als Admin einfach hingehen und sagen, gut, dann nutze ich dieses Boolean, was ich hier habe, HTTPD enable homedirs und schalte es aus. Ab dem Moment verbietet es Linux dem Apache aus diesen Verzeichnissen Dateien zu lesen. Egal wie die Nutzerrechte in diesen Dateien sind. Genauso kann ich es so auch anschalten. Und Management ist wieder happy. Wir haben ein paar weitere Booleans. Allow exec stack erlaubt mir einzustellen, ob auf dem Stack Code ausgeführt werden darf. Allow FTPD use sys sagt zum Beispiel, der FTP-Server darf Dateien ausliefern, die ich von ferne von einem Summer-Server herangemountet habe oder von einem Windows-Rechner herangemountet habe. Das ist normalerweise auch verboten. Ich kann für den Apache Server-Side-Includes ein- und ausschalten und das alles ohne die Konfiguration der Programme anzupacken, sondern einfach über diese Booleans. Oder auch klassisches Beispiel, normalerweise laufen Apache und die MySQL-Datenbank und PHP auf einem Rechner, das heißt, ich kommuniziere mit der Datenbank über einen Socket. Wenn die Datenbank jetzt woanders steht, dann muss ich dem Apache explizit erlauben, dass er auf andere, dass er halt wirklich über das Netzwerk an Datenbanken dran darf. Kommen wir zu Modulen. Module erlauben es mir, neue Regeln in die Policy zu laden. Auch hier wieder, wer das mal bei Red Hat 4 eingesetzt hat. Wenn er dort neue Regeln in die Policy bekommen wollte, musste sich erst die Policy Sourcen besorgen. Dann muss er die komplette Policy neu kompilieren. Hier schreibe ich mir einfach ein Modul. Oder auch nicht einfach, das kann recht komplex werden. Und lade diese neuen Regeln in die Policy. Damit sind sie automatisch in der Policy drin, auch rebootfest. Sprich, wenn ich danach im Rechner reboote, dieses Modul wird beim nächsten Mal mitgeladen. Audit to allow ist ein Tool, was wir haben, was mir hilft, diese Policies zu erstellen. Gerade gesagt, permissive mode erlaubt dem Programm alles, schreibt aber mit, wo es Probleme gegeben hätte. Und dieses audit to allow liest halt diese Nachrichten aus dem Log aus und erstellt mir Regeln. SE-Modul verwaltet diese Module. Ich kann mit diesem SE-Modul kann ich Module laden, kann sie wieder entladen. Ich kann Modul-Updates machen. Mal hier ein Beispiel. Der FTP-Team soll Verzeichnisse lesen können, die der Apache ausliefert. Angenommen, ich habe irgendwo einen Mirror, einen CentOS-Mirror stehen und dann lasse ich lasse die ganzen Sachen über www ausliefern, also www ausliefern. Und jetzt sagt irgendjemand, okay, wäre schön, wenn du da auch irgendwie FTP einschalten würdest, damit wir es lesen können. Da gibt es einen guten Trick für, es gibt nämlich einen Kontext, da heißt Public Content. Den darf der Apache lesen, den darf Samba lesen, den darf der FTP-Server lesen. Wenn man das nicht weiß, wenn man die Mainpage nicht gelesen hat, geht man den harten Weg. Man schaltet SE-Linux aus, also auf Permissive, startet den VFTPD, loggt sich ein, lädt ein paar Daten, guckt sich ein paar Verzeichnisse an und sammelt dann die Dateien, die ich im Audit-Log finde, also die Denials, und daraus baut mir dann Audit-to-Allow diesen wunderschönen Regelsatz zusammen. Daraus, aus diesem Regelsatz, kann ich mir meine Policy kompilieren, das wird dann ein bisschen größer, das Policy-Modul, und dieses Policy-Modul kann ich laden, und ab dem Moment darf der FTP-Dienst lesen. Wichtigsten Zeilen sind die beiden unten, das heißt, ein Prozess mit dem Kontext FTP-D, underliner T, darf in Dateien, darf in Verzeichnissen lesen, die den Kontext HTTP Sys-Content haben und darf Dateien lesen, die diesen Content haben. Schreiben darf man dann noch nicht. Das wollten wir auch nicht haben. Wir wollten ja nur, dass wir Dateien ausliefern können. Das heißt, wenn jetzt jemand den FTP-Server kompromittiert, kann er mir über FTP keine anderen Dateien unterschieben. Aber er darf nicht schreiben. Er darf nur lesen und die Attribute von Dateien angucken. So, dann schauen wir uns das mal an. Wenn ich meinen. Na super. So. Machen wir eben noch kurz ein Verzeichnis für die Policy. Wenn ich jetzt hier gucke, mit ls-z, dann gehe ich vielleicht in ein Verzeichnis, wo was drin ist. Was zeige ich dann? Und ich befinde mich gerade in meinem Home-Verzeichnis. Für uns wichtig sind momentan diese Kontexte hier. Das, was hinten in der dritten Spalte steht. Das, was wir vorher gesagt haben, sind Rollen. Also das ist der User, der Kontext des Users, und das sind die Rollen aus dem rollenbasierten XF-Modell. Da wollen wir aber nicht weiter drüber reden. Also was uns eigentlich wirklich nur interessiert, ist der hintere Teil hier. Hier stehen die Kontexte. Das ist der Dateikontext. Und ich bin auf dem System der User Ralf. Und mein Kontext ist unconfined. Das heißt, ich darf normalerweise jedes Programm starten, so es mir erlaubt ist. Mal mit ps-z mal gucken, was wir da haben. Na, machen wir mal ein bisschen. Jetzt sehen wir sehr, sehr viele Sachen, die in diesem unconfined laufen. Das sind alles Sachen, die ich gestartet habe. Sprich, Programme, die ich starte, laufen in meinem Kontext ab normalerweise. Wenn ich mal ein bisschen genauer reingucke, dann sehen wir ein bisschen mehr. auf die letzte Spalte ein bisschen achten. Da läuft ein Sendmail. Der läuft im Kontext Sendmail T. Könnte ich auch starten als User. Was dann passiert ist, es gibt eine Transition. Also weil ich Sendmail starte, gebe ich meine Rolle auf, dieses Unconfined T, und Sendmail nimmt die Rolle an, also nimmt den Kontext Sendmail T an. Das werden wir gleich nutzen, um einen neuen Prozess, der über Init gestartet wird, um dem eine Policy zu vergeben, weil Init hat den Kontext Init RCT und startet mit diesem Kontext auch Prozesse. Wenn ich jetzt einen Apache starte, den möchte ich halt im Kontext HTTPDT haben. Das heißt, es muss eine Transition stattfinden. Das macht die Policy. Sagt, okay, sobald Init RC ein Apache startet, dann wechsle bitte in die andere Domain, in die andere Policy Domain rein. Schauen wir uns das mal an. Und versprochen. Das ist, sieht aus wie die ganzen anderen Administrationstools von Red Hat auch. Noch von CentOS. Wenn man das in CentOS 4 aufruft, sieht es tatsächlich exakt den Status und kann dort einschalten und ausschalten. Mehr geht nicht. Also hier ist schon ein bisschen mehr passiert. Ich kann mir zum Beispiel die ganzen Booleans angucken. Wenn ich dieses getSEBool-A mache, was ich nicht gerade sagte. Hoppala. Bekomme ich zwar alle Booleans angezeigt und bekomme bei allen Booleans angezeigt, ob sie an- oder ausgeschaltet sind. Und das ist bloß nicht sehr lesbar und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht rausgefunden habe, wo auf dem System dokumentiert ist, was diese Booleans alles bedeuten. Da hilft mir SE Linux, da hilft mir das ja ein bisschen mehr, weil hier steht halt tatsächlich in Klartext drin, was die Booleans machen. Das heißt, ich könnte beim Apache zum Beispiel jetzt im laufenden Betrieb den CGI-Support ausschalten. Das dauert jetzt ein bisschen, weil tatsächlich jetzt in dem Moment die Policy verändert, wenn ich da drauf geklickt habe. Ab sofort darf man Apache keine CGI-Skripte mehr ausführen. In diesem Moment. Und hier ist das, worüber ich gerade gesprochen habe. Hier kann ich jetzt ausschalten, dass der Apache keine Home Directories mehr lesen kann. Wie gesagt, in der Strict Policy kann ich auch Root verbieten. Was vielleicht manchmal gar nicht mal so unvernünftig ist. Ich kann mir hier das File-Labeling angucken. Wie ich gerade sagte, wir haben vorhin mit dem RestoreCon einfach gesagt, okay, das Verzeichnis Data hat den gleichen Kontext wie das Verzeichnis www.html. Beim Relabel ist es weg. Hätte ich jetzt ein Verzeichnis Data hier, das ist ja auch kein großes Problem. Nee, das wahrscheinlich nicht. Dann sehe ich, das Root hat es angelegt, es hat den Kontext Root T. Ich möchte aber, dass das irgendwie beim nächsten Mal einen anderen Kontext hat. Also ich sage Data. Das ist ein Verzeichnis. Und ich möchte das ist erstmal wurscht. Wir können jetzt gucken, was der Apache da wirklich hat. Das sollte aber eigentlich hinhauen. Das dauert jetzt einen Moment, weil er auch tatsächlich jetzt hier das Modul baut und mich anschreit, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Okay. Aber theoretisch kann ich es hier machen, wenn ich richtig tippe. Und hier kann ich mir auch angucken, ich könnte natürlich mit ls-z durch das ganze Dateisystem durchgehen, hier kann ich aber angucken, wie für einzelne Verzeichnisse und wie für einzelne Dateien der Kontext aussehen muss. User-Mapping, SE, Linux und Translation kommen im MLS oder im rollenbasierten Access-Modell, haben wir nicht. Wie ich vorhin sagte, ich kann allerdings auch Prozessen sagen, welche Ports sie verwenden dürfen oder welche sie nicht verwenden dürfen. Gucken wir uns mal in Apache an, der ist irgendwo hier unten. Und ich sehe, dass der Apache hier auf diesem System tatsächlich nur die Ports 80, 443, 488, 8008, 8009 und 8443 aufmachen kann. Wenn ich jetzt wirklich versuche, den Apache zu starten, ich habe leider keinen konfigurierten hier drauf, und ihm sage, ich möchte aber, dass du gerne, dass du an Port 8000 auch noch läufst, wird der Apache nicht starten, weil er sich nicht in diesen Port binden darf. Das ist ihm durch die Policy, hinter der er läuft, verboten worden. Kommen wir zu Policy Modules. Noch was zeigen wollte. Da haben sich schon andere Programme verewigt und haben bei der Installation eigene Policy mitgebracht und sie eingeladen. Das heißt, auch das ging früher nicht so einfach. Ich konnte früher nicht einfach ein Paket weitergeben, was eine eigene Isilinux Policy mitgebracht hat, weil auch das hätte die komplette Policy neu kompilieren müssen und neu laden müssen, hätte eventuell nicht die Rechte dazu gehabt. Hier ist es so, ich kann so eine Policy recht nett verpacken. In RPM, in Debian Package, was auch immer. Und kann sie dann mal Installation des Programms laden. Was wir jetzt aber eigentlich machen wollen, ist, wir wollen eine neue Policy erstellen. Na. Irgendwann schaffe ich das auch nochmal. Entschuldigung. Das ist nämlich nicht alt. Ich habe einen kleinen Daemon hergenommen, den wahrscheinlich jeder nutzt, den Erhu-Daemon. Nutzt wahrscheinlich keiner, okay. Erhu-Daemon macht das gleiche, wenn ich hier auf dem System Hu eintippe, zeigt mir Hu an, wer auf dem System eingeloggt ist. Erhu-Daemon, wenn ich ihn irgendwo laufen lasse, zeigt mir Befehle Erhu von allen Kisten, auf denen dieser Daemon läuft, welche User auf den Kisten eingeloggt sind. Nutzt wahrscheinlich wirklich keiner, ist aber halt, um eine neue Policy zu erstellen, sehr nett, weil es sehr, sehr simpel ist. Und der wird über IEC-Init gestartet. Und wenn man richtig tippt, klappt auch. Das fehlte jetzt, weil er nicht lief. Jetzt läuft er. Und wenn ich mich mit PS haben wir ihn ja. Läuft er momentan im Kontext init.rct. Also wir haben hier den Erhu-Daemon. Und er läuft im Kontext von init, weil init ihn gestartet hat. Gut. Dann stoppen wir ihn wieder. Gucken uns mal an, wie das System gerade läuft. Wir sehen, wir haben das System im Forcing-Modus. Und wenn im Forcing-Modus irgendwas schief geht, dann sehe ich das hier im Audit-Log. Da ist der Erhu immer noch nicht drin verzeichnet. Aber ich kann hier sehen, dass zum Beispiel der GDM irgendwie ein paar Probleme gerade hatte. Aber weiter. SE-Linux, das Tool hier erlaubt mir, dass ich eine neue Policy erstellen kann. Also das ist schon recht nett. Wer will, soll mal zum Fedora-Stand gehen und sich das neue, die neue Version angucken lassen. Die ist noch viel netter. Ich benenne jetzt, kann gar keiner mehr lesen, okay. Ich benenne mein Modul, das ist der Name, wie das Modul hinterher auftaucht, wie ich es mir anzeigen lasse. Hier wie in der Liste da unten, wo MPlayer, Nagios, Oddjob, Mozilla steht. Da können wir einfach RUD reinschreiben. Das ist der Name meines Moduls. Das Executable ist in User-S drin. Es ist ein Standard-Init-Daemon, das heißt, er wird vom Init gestartet. Es muss eine Domain-Transition passieren, damit er in seinem eigenen Kontext startet, deswegen steht es hier. Deswegen klicken wir es auch an. Er braucht keinen TCP-Port, lauscht aber auf Port 513 und da will ich ihn auch halten. Ich habe jetzt nicht, dass ich eine Möglichkeit hätte, Erhu zu erzählen, er soll am anderen Port lauschen, aber ich möchte ihn trotzdem da halten, falls mir jemand was unterschmuggelt. Nach außen unterhält er sich nicht, das kann ich also freilassen, da brauche ich keine bestimmten Regeln für. Und er benutzt Syslog. Syslog, damit er halt auch, damit er Nachrichten wegschreiben kann. Temp braucht er nicht, den Rest braucht er glaube ich auch nicht. Ich könnte mir jetzt noch angeben, in welchen Verzeichnissen er schreiben dürfen soll. Macht er auch nicht, kann man also auch weglassen. Macht also alles in allem eine recht simple Policy, die ich hier hinschreibe. Dann war es jetzt auch schon fast. Schauen wir uns das Verzeichnis mal an. Ah, ich muss eher als Root da rein, dann mache ich es als Root. Und er hat mir hier vier Dateien reingeschrieben. Er hat mir ein Shell-Skript reingeschrieben, was die Policy nimmt, die kompiliert und sie versucht im Kernel zu laden. Das heißt, ich muss gleich mal das Shell-Skript starten, um die Policy zu erstellen. Er hat mir hier ein IF-Skript, ein Interface-Skript reingelegt, damit andere Programme, die eventuell mit RUD interagieren müssen, wissen, welche Interfaces es zu diesem Kontext gibt. Das ist recht uninteressant hier in dem Moment. Er hat mir eine Datei geschrieben, der File-Kontext drinstehen. Müssen wir mal reingucken. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Ich glaube nicht. Doch, ist was drin. Er muss natürlich das Binary, was momentan, wie wir vorhin gesehen haben, im Kontext, den Kontext S-Bin an der Lambda T hat, dem gibt er den Kontext RUD-Exec-T. Das heißt, ich habe die Domain RUD und das sagt, das ist das Executable zu der Domain. Und ich habe meine Datei RUD.TE, wo die komplette Policy drin steht. Also komplett ist sie nicht. Also haben unten so Sachen irgendwie, er darf halt LDSO nutzen, er darf Shared Libraries nutzen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Shell-Skript ausführe. Wir hatten ihn gerade gestoppt, glaube ich. Ja, ich führe jetzt dieses Shell-Skript aus. Warte ein bisschen. Warte ein bisschen länger. Und was er gemacht hat, hat mir die Policy gepackt. Er hat, hat das Binary angepasst vom File-Kontext her. Und wenn ich jetzt mit E-Module-L gucke, sehe ich hier unten mein RUDIM, die Policy ist geladen und im Kernel jetzt sofort ab diesem Moment aktiv. Dann wird etwas schief gehen, dann bin ich mir sicher. Deswegen setzt das System jetzt in Permissive Mode. Und sagen wir so, neu starten. Und wie ich sehen kann, habe ich hier ein paar Meldungen über den DIM RUD. Das heißt, also ich kann momentan noch nicht unter der Policy laufen lassen. Er wird mich starten normalerweise. Und jetzt wisst ihr, wo hier die Pipe ist auf diesem System. Mhm. Ja, da ist sie, wenn ich einen Mac habe, aber nicht in dem Linux, was auf dem Parallels im Mac läuft. Oh. Oh, Moment. Entschuldigung. Ich habe nicht vergessen, hier den richtigen Tastaturtreiber einzustellen. Aber, das ist ein ASCII-Zeichen, oder? Bin ich blind? Alter. Nächstes Mal bin ich ein Linux-Rechner wieder mit, ich schwör's. Da ist es wunderbar. So, wir gucken uns jetzt. Wir suchen uns auch eine Datei nach User S-Bin, S-Bin RUD reicht. Das ist das, was mir anzeigt. Das pipe ich jetzt nach Audit to allow. Na, war es ein großes L? Sehr spannend. Damn. Sehr nett, sehr nett. Weil ich hatte gerade welche gefunden da drin, oder? Was stimmt hier nicht? Ja, eigentlich sollte mir minus R. Genau. Das ist es dumm, tut mir leid. Das stimmt halt nicht. Okay, so geht's. Halbwegs. Machen wir so, Happy Pipe gar nicht gebraucht. Generiert mir jetzt aus dem, was ich als Denial bekommen habe, generiert mir eine Policy, wo die fehlenden Sachen drinstehen für meinen Dieben. Das heißt, RUD will aus irgendwelchen Gründen in Vast Pool suchen, keine Ahnung warum. RUD muss ich halt an einen reservierten Port binden können, hat er auch nicht ganz geschafft zu dem Zeitpunkt. Er muss im Proc lesen können und er muss irgendwo einen Pit-File reinschreiben können. Mach. Diese Policy, die ich jetzt hier habe, schreibe ich ganz einfach unten an mein Modul dran. Führe jetzt nochmal das Shell-Skript aus. Sollte er mich anmeckern? Tut er nicht. Warum nicht? Eigentlich hätte es nicht reinladen dürfen. Machen wir es mal richtig. Weil Modul mit der Versionsnummer ist schon geladen. Das heißt, wir machen Modul 101 draus. Und hier installiere ich es auch nicht mehr, sondern mache ein Upgrade. Kann ich es aber da einschalten, meine Linux? Wie gesagt, deswegen solche Sachen immer auf dem Testsystem machen. Das war jetzt länger ausgeschaltet, als nötig war. Machen wir das Ganze nochmal. Schauen wir uns das an. Er hat meine neue Version geladen, die Version 1.0.1. Und wenn ich jetzt dann sollte er jetzt im Kontext RUD, also er läuft jetzt in seiner eigenen Domain, mit seinen eigenen Regeln, er läuft nicht mehr unconfined und nicht mehr unter den Regeln, die für Init gelten, sondern läuft jetzt unter seinen eigenen Regeln, die sehr einfach sind, weil sie einfach besagen, darf nur an Port 513 binden, darf aber auch in Vast Pool lesen, darf sich Shared Libraries angucken und. So, das war's eigentlich zum Vortrag und jetzt zum Fragen.
Moment. Wir brauchen das.
War jetzt etwas überraschend, ich gib's zu.
Okay. Also leitet dieses Audit zu erlohnen nicht dazu, sämtliche Sachen, die im Audit-Log drin stehen, zu einer Riesenpolitik zusammenzufassen und dann einfach alles dann zu kompilieren? Die Einfachheit dieser Applikation einfach dazu, dass man dann sich eine Wollmilchsau schafft, die dann eigentlich alles darf.
Ja, ich meine, genauso könntest du auf deinem eigenen Rechner da und als Root einloggen, als Root arbeiten. Also nein, es ist schon klar, natürlich geht sowas, aber nein, man sollte sich schon irgendwie bewusst sein, was man da tut und wirklich zu gucken, dass man nur den einen Prozess, den man gerade in der Policy drin haben will, dafür nutzt. Also das Suche schmeißt auch tatsächlich erstmal nur ein Gerüst aus. Hier war es jetzt sehr einfach, hier war es ein Minimal-Dien, der nicht wirklich viel macht. Ich habe es versucht mit dem Tool, erstmal richtig gut misslungen. Ich habe versucht, mit dem Tool so einen kleinen in Perl geschriebenen Webserver zu verbieten, wie man also anders als Port, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 zu binden. Und bin mit diesem Tool richtig auf die Schnauze gefallen, weil das wirklich viel zu viel vergisst. Also da sind die Fedora-Leute viel, viel weiter. Da tut das Tool aber auch ein bisschen besser als hier. Also man sollte jetzt in der Simplizität dieses Tools auch nicht jetzt zu sehr verführen. Das hilft, ein Gerüst zu schreiben für einen bestimmten Prozess, weil er schon ein paar Sachen richtig hinkriegt.
Also weil das Problem ist, ich sehe hier, dass man dann Verständigungsschwierigkeiten einfach umgeht, indem man dieses Tool benutzt. Ne? Für mich ist das immer der Grund gewesen, warum ich nicht in Forcing-Modus und immer noch im Permasip nachschauen gegangen bin und dann eben nur reagiert habe, anstatt tatsächlich Regeln aufzustellen und einzuschreiben.
Jein, du guckst natürlich im Audit-Log nur nach, was dein Prozess, den du gerade gestartet hast, für Sachen generiert hat. Also, klar, wenn ich jetzt einen riesen Audit-Log habe, wo schon zig Deans was reingeschrieben habe, und ich nehme dann Audit to allow, der wird mir natürlich für alle Deans irgendwas ausspucken, dann habe ich eine kaputte Policy. Also ich muss schon ziemlich gezielt nach dem Programm, nach dem Prozess, nach dem User suchen, den ich einsperren möchte oder den ich ein bisschen mehr Rechte geben muss, damit ich ihn einsperren kann.
Und dann noch eine zweite Frage, die hatte ich am Anfang, und zwar bei den Erstellen von Kontext, die auf Filesystemebene gehen, also sprich, ob bestimmte Sachen nach Pattern erlaubt wurden oder nicht,
ja.
Ist das von Top-Down so eine Hierarchie oder ist das mit Pattern eher gelöst? Weil das Problem ist für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel von oben nach unten was erlauben möchte, also keine Ahnung, mir ein Ops-Verzeichnis oder was zusätzliches reinmache oder User-Logo was reinsetze, kann ich da mit Pattern arbeiten? Ist das einfach so dieses Stern mit historischen so ja. POSIX ähnliche da reguläre Ausdrücke da, die ich dann
ja, also
mir geht es darum, einfach von oben alles zu verbieten und dann einfach explizit unten noch mit einem anderen Pattern.
Ja, ich bin jetzt gerade in netter Weise root, deswegen erlaube ich mir mal irgendwie wie wir sehen halt, wir haben einmal CGI-Verzeichnis, was irgendwie script-exec-t hat, so HTTP script-exec-t hat und error-html und icons, die halt diesen Content HTTP sys-content-t haben. Jetzt nach HTML reingehe, ne? Das Minus tut auch nicht. Das Verzeichnis ist auch nicht gewechselt. Und jetzt eine Datei hier drin erstelle. Dann bekommt die automatisch den richtigen Kontext, weil hier irgendwo im File-Labeling, hier müsste man Filter setzen können, das wäre total schön. War www, da haben wir es doch. Weil es hier diese Regel gibt, war, upsi, da wurde jetzt gar nicht dran. Rein drüber. Weil es hier diese Regel gibt, dass alle Dateien, also da gehört auch Verzeichnisse zu, dass alle Dateien diesen Typen bekommen. Ich kann es auch einzeln machen, ich kann sagen, die Dateien im Verzeichnis. Ja, genau. Ja, Sorten sind available. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Jörg Schilling hier. Oh, hier ist auf jeden Fall auf dem Kongress. SH kann das. Ich glaube, das H, was Red Hat beilegt, kann es mittlerweile auch. Und es gibt irgendwie eine oder zwei AirSync-Versionen, die es können. Stimmt. Damit. Im Tarball stehen keine Policies, im Tarball stehen höchstens Extended Attributes drin. Auch dieses wird in Extended Attributes abgelegt. Ich denke mal, wenn du Pech hast, überschreibst du dir. Na, nee, überschreiben kannst du dir, glaube ich, eigentlich nicht, weil das System das verbieten sollte. Das wäre jetzt eventuell der Fall, wo ein Relabeling des Dateisystems notwendig wäre, oder zumindest des Unterbaums, wenn ja das passiert. Aber genau, Warnung dazu, dass es wird alles in Extended Attributes gespeichert. Es gibt immer noch erschreckend wenig Tools, die mit Extended Attributes klarkommen. Also es ist S-Tar, es sind ein paar gepatchte Tar-Versionen, es gibt irgendein AirSync, was das kann, und dann hört es auch schon fast wieder auf. Das heißt, wer sonst was backuppen muss. Bei SEUs kann ich halt vergessen, ich kann dann einfach hinterher sagen, ich hole es mir aus dem Backup wieder zurück und dann muss ich eh ein Relabel machen. Dann kriege ich halt, dadurch, dass ich hier die kompletten Kontexte habe, kriege ich mein System auch so hin, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber sonst noch Fragen? Oh.
Ja, wenn ich jetzt einen komplexen Daemon habe und den starte und der wirft jetzt erstmal Fehler in das Autoglock rein,
ja,
und ich behebe die. Kann es passieren, dass er dann im späteren Verlauf, dadurch, dass er noch gewisse Funktionen praktisch starten muss, immer wieder erneut Fehler wirft und ich praktisch alle Funktionen erstmal durchtesten muss, bevor ich...
Kann ihr... Ja, nein. Er wird Zugriffe haben wollen auf Dateien, auf Dateibäume, und er wird Zugriffe haben wollen auf ein paar bestimmte Netzwerkports eventuell. Wie wir gerade gesehen haben, was modelliert worden ist, es war sofort was drin, darf Shared Libraries anpacken. Darf LDSO ausführen, weil ansonsten kommt er halt nicht hoch. Das sind so Sachen, die normalerweise schon mit dabei sind. Natürlich kann es dir passieren, wenn du was Komplexeres hast, dass er plötzlich irgendwo ein Verzeichnis reinlangen will, wo er vorher nicht durfte. Also mir ist mit dem Apache schon mal passiert, dass ich halt, ich habe halt damals Subversion eingerichtet, Subversion läuft auch im Apache-Kontext, und dann habe ich halt LDAP-Authentifizierung angeschaltet für dieses Subversion-Verzeichnis, damit halt das schön machen konnte. Und plötzlich hatte das Problem, funktioniert nicht, Apache ist nicht mehr hochgekommen, weil er halt EDC, weil das ist halt EDC Open LDAP, LDAP-Conf zu lesen. Da durfte er natürlich nicht rein. Also ja, es kann einem im späteren Betrieb tatsächlich mal passieren, dass es läuft. Man sollte auch, wie gesagt, wenn man debuggt, tatsächlich im Permissive Mode debuggen, weil wenn ich im Enforcing Mode versuche zu debuggen, sperrt mich sofort der erste Fehler. Das heißt, FE Linux sagt, okay, du darfst nicht, und was das Programm dann macht, weiß eh keiner. Weil die Programme, das ist auch was, die Programme wissen nichts von SE Linux, außer LS, TS und sowas. Die Programme wissen davon überhaupt nichts. Sprich, wenn SE Linux sagt so, nö, du darfst nicht, ist nicht ganz klar, was das Programm macht. Es gibt Programme, die stürzen einfach ab. Weil die irgendeinen Zugriff irgendwo hin machen wollten, den sie eigentlich dürfen, dem nicht erlaubt worden ist, und die stürzen einfach ab. Deswegen immer Permissive Mode debuggen, weil dann auch alle anderen folgenden Fehler gesehen werden. Aber ja, es kann passieren, durchaus.
Warum sollte ich SE Linux wollen, wenn ich doch ACLs habe? Ich muss bei SE Linux, wenn ich das hier sehe, User-Gruppen, User-Sachen, alles quasi nochmal duplizieren. Warum geht das nicht ein bisschen einfacher?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe. Warum geht das nicht ein bisschen einfacher? Weil man kommt dahin, dass es einfacher wird. Mit ACL-Sachen zu erlauben ist recht einfach, mit ACL-Sachen zu verbieten ist ein bisschen schwieriger. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich mit ACL dem Apache dazu bringen kann, dass ich nur an Port 80 binden darf. Das geht hier. Oder wie ich mit ACL dem Apache verbiete, plötzlich auf einen Schlag in allen User-Verzeichnissen zu lauschen. Wirklich, ich frage es mir schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich muss recht viel Arbeit reinstecken. Also das, was momentan mitgeliefert wird, für die Demons, die eh schon laufen, für die Dienste, die eh schon laufen, die Internet Policy stehen, das pusht einem extrem selten in die normale Arbeit rein. Also ich habe es auf meinem Desktop auch laufen, was früher überhaupt nicht ging, also übrigens auf dem Desktop, weil X da schon irgendwie die ganze Zeit geschrien hat. Wenn man nur das nutzt, was da ist, pusht es einem sehr, sehr selten rein. Ja, wenn man eine eigene Applikation irgendwie ein bisschen damit sichern möchte. Man muss halt wissen, man muss halt sich überlegen vorher, ob man es wirklich braucht. Oder ob es nicht tatsächlich ACLs auch ausreichen. Aber es gibt halt Punkte, wo ACLs nicht mehr ausreichen. Vor allem, wenn ich irgendwo einsperren will. Also ACLs sind einfach, damit ich mehr Rechte vergeben kann, aber irgendwas einsperren ist in ACLs etwas schwierig.
Du kannst noch mit SE Linux, und das kannst du eben nicht mit Apple, soweit ich weiß, ist laufende Prozesse mehr erlauben, weniger erlauben.
Durch diese Booleans zum Beispiel.
Durch die Booleans oder weiter, ich hatte gerade einen Vortrag über POSIX Capabilities, auch die sind darüber beeinflussbar. Das heißt, du kannst also im laufenden Prozess, wenn es sein muss oder wenn du willst, Möglichkeiten wegnehmen. Natürlich. Oder Möglichkeiten geben, was du über ACLs nicht machen kannst.
Aber noch nicht
das ist, also die Zielrichtung ist eine ganz andere. Eine Frage habe ich. Wenn ich ein Betriebssystem habe, das kein SE Linux hat, eine Distribution, meine ich, was brauche ich?
Einmal einen furchtbar großen Kernel-Patch.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange keinen Kernel mehr selbst kompiliert. Ich weiß nicht, ob SE Linux im Kernel mittlerweile schon drin ist, im normalen ist nicht. Ne? Also ich brauche einen furchtbar großen Kernel-Patch und ich brauche halt eine komplette Toolchain wie LS und TS und solche Sachen, die gegen SE Linux, die SE Linux aware sind. Das sollte meines Wissens eigentlich ausreichen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Eine zweite Frage.
War das eine Fangfrage, oder?
Nein, das ist keine Fangfrage. Ich benutze Slackware. Slackware hat nicht SE Linux, ja. Es interessiert mich, das dort zu implementieren.
Frage ist, was brauche ich? Das kann ich auf alle nicht beantworten. Das Kernel sollte reichen. Der Patch sollte reichen. Wie einfach ist, meine ich
nicht. Wenn du mit SE Linux arbeitest, wie stehst du zu POSIX Capabilities?
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war gerade nicht auf deinem Vortrag. Ich müsste jetzt.
Nee, hätte ja sein können, dass du über eine Mailingliste schon eine Diskussion darüber gelesen hast oder eine eigene Meinung hast, dass du sagst, ja gut, kommt rein oder nicht.
Fehlt mir jegliches Wissen drüber, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Danke.
Sonst mal wer?
Ja, dann herzlichen Dank nochmal.
Ja, dann würde ich sagen,
Prost. Und damit schließen wir dann auch gleich die Session hier am Nachmittag heute.
Dankeschön.